Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Aus Liebe zu Gott, 18 Monate Gefängnis für den päpstlichen Kammerdiener. Al-Qaida und Co. in Syrien.
Aus deren Sicht, aus Sicht der Al-Qaida-Kämpfer, sind ja die bodenständigen Aufständischen bestenfalls nützliche Idioten.
Nahost-Experte Michael Lüders über die Terrororganisation Al-Nursa. Und wenn das geliebte Foto auf dem Kopf steht und damit die ganze Welt. Blind mit 40, unsere Reportage. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. 18 Monate Gefängnis, so lautet das Urteil gegen den päpstlichen Kammerdiener Paolo Gabriele. Er hat die sogenannten Vatileaks in Umlauf gesetzt, interna über Machtkämpfe im Innern des Vatikans. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Das Bild, das italienische Medien Anfang Jahr vom Vatikan zeichneten, war alles andere als schmeichelhaft. Basierend auf internen Dokumenten, die einem anerkannten Enthüllungsjournalisten immer als erstes zugespielt wurden, erhielt man den Eindruck, dass sich Kardinäle aufgrund persönlicher und machtpolitischer Gründe bis aufs Äußerste bekriegten. Sie sollen weitgehend frei agiert haben, da der Papst, langsam alt, sich in erster Linie um seine christlichen Schriften gekümmert habe und weniger um weltliche Belange. Das alles erinnert an die letzten Jahre des Pontifikats des Vorgängerpapstes Johannes Paul II. Geschwächt von seiner Krankheit nahm auch er kaum mehr wahr, was um ihn herum geschah. In diesem Klima, so der Angeklagte Paolo Gabriele, habe er sich entschlossen, interne Dokumente, die auf dem päpstlichen Arbeitstisch lagen, nach außen zu leiten. Er habe aus Liebe zu Gott gehandelt, da er die Zustände im Vatikan unerträglich fand. Die Staatsanwaltschaft hatte 3 Jahre Gefängnis wegen Diebstahls gefordert. Das Gericht verhängte eine halb so lange Strafe von 18 Monaten, weil Gabriele geständig war und weil er aus hehren Motiven gehandelt habe, so das Gericht. Paolo Gabriele nahm das Urteil gefasst zur Kenntnis. Beobachter gehen davon aus, dass ihn der Papst begnadigen könnte. So wie Papst Johannes Paul II. Seinen Attentäter Ali Akça begnadigt hatte, als Akt christlicher Vergebung.
War es nun ein Einzeltäter? Warum hat ein weltliches und kein kirchliches Gericht geurteilt? Und was ist der Schaden? Diese Fragen beantwortet Massimo Agostinis nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei ist die Lage nach den jüngsten gegenseitigen Artilleriebeschüssen angespannt. Die türkischen Streitkräfte hatten heute Morgen syrisches Gebiet beschossen, nachdem zuvor mindestens eine aus Syrien abgefeuerte Granate in der Nähe eines türkischen Dorfes einschlug. Gemäß Angaben der türkischen Agentur Anadolu wurde niemand verletzt. In Syrien selbst gehen die Kämpfe weiter. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wird nicht nur im Grenzgebiet zur Türkei, sondern auch im übrigen Gebiet des Landes heftig gekämpft. Die israelische Luftwaffe hat ein unbemanntes Luftfahrzeug über dem Süden des Landes abgeschossen. Ein Militärsprecher sagte, gemäß ersten Informationen sei das Flugzeug nicht bewaffnet gewesen. Woher das unbemannte Flugzeug kam, ist nicht bekannt. Der Sprecher betonte, das Militär habe gewusst, dass die Drohne in Richtung Israel unterwegs gewesen sei. Man habe mit dem Abschuss jedoch zugewartet, bis das Flugzeug sich im israelischen Luftraum befunden habe. Der von Großbritannien an die USA ausgelieferte radikale Moslemprediger Abu Hamza ist in New York in ein Gefängnis eingeliefert worden. Zusammen mit Hamza wurden 4 weitere Extremisten den US-Justizbehörden übergeben. Hamza wird beschuldigt, er sei 1998 an einer Entführung in Jemen beteiligt gewesen und habe in den USA an der Gründung eines Ausbildungslagers für Terroristen mitgewirkt. Hamza hatte mit Berufungen an die Gerichte seine Auslieferung um mehrere Jahre verzögern können. In Großbritannien war er zu 7 Jahren Haft verurteilt worden, weil er zum Rassenhass und zu Mordanschlägen aufgerufen hatte. Die Gespräche der internationalen Geldgeber mit dem überschuldeten Griechenland über weitere Einsparungen verlaufen offenbar positiv. Laut EU-Währungskommissar Olli Rehn sind die Verhandlungen gut vorangekommen. In einem Radiointerview sagte Rehn, er sei zuversichtlich, dass die Regierung die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds verlangten weiteren Budgetkürzungen beschließen werde. Währungsfondschefin Christine Lagarde sagte, die Gespräche mit Griechenland seien sehr gut und produktiv verlaufen. In Spanien ist eine weitere Region auf Gelder der Regierung angewiesen. Die Kanarischen Inseln haben mitgeteilt, sie benötigten rund 760 Millionen Euro. Mit der Finanzhilfe sollen die Schulden der Region und das Defizit finanziert werden. Die spanische Regierung hatte insgesamt 18 Milliarden Euro bereitgestellt. Bislang haben 5 Regionen Finanzhilfe beantragt und die Gelder sind demnächst aufgebraucht. Beobachter rechnen aber mit weiteren Anträgen. Außerdem wird darüber spekuliert, ob Spaniens Regierung für das ganze Land einen Hilfsantrag bei der EU stellen wird. Eine Asylunterkunft in Hohenrain im Kanton Luzern ist gestern Abend vollständig ausgebrannt. Ein Asylbewerber aus Eritrea wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war aus dem Fenster im 3. Stock gesprungen, offenbar in Panik. 10 weitere Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Wie die Asylunterkunft in Brand geriet, ist noch nicht klar. Zum Sport. Der Formel-1-Zirkus ist im Moment in Japan und dort hat in der Qualifikation Lokalmatador Kamui Kobayashi im Sauber brilliert. Mehr dazu von Manuel Köng.
Kamui Kobayashi hat in der Qualifikation Startplatz 3 erreicht. Auch der zweite Sauberpilot Sergio Perez hat sich mit Startplatz 5 eine gute Ausgangslage für das Rennen morgen Sonntag geschaffen. Die Pole Position hat sich Weltmeister Sebastian Vettel gesichert. An den Schweizer Meisterschaften der Kunstturner ist Julia Steingruber ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Im Mehrkampf hat sie sich mit großem Vorsprung vor Ilaria Käslin durchgesetzt. In der Fußball-Bundesliga ist Bayern München weiterhin unangefochtener Tabellenführer. Das Team mit Xherdan Shaqiri gewann gegen Hoffenheim mit 2:0. Weiterhin in der Krise steckt dagegen Wolfsburg mit Ricardo Rodriguez und Diego Benaglio. Gegen Schalke unterlag der Werksclub mit 0:3. In der Schweiz stehen heute 2 Fußball-Super League und 5 Eishockey-NLA-Spiele auf dem Programm. Auf DRS1 gibt es ab 8 Uhr jeweils zur vollen Stunde aktuelle Zwischenresultate.
Das Wetter. Morgen im Norden zeitweise Regen bei 17 Grad, im Süden teils sonnig und bis 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Weltliches Urteil gegen den päpstlichen Diener. Zwischen Pest und Cholera.
Immer mehr Syrer neigen eher dazu, mit der Pest des eigenen Regimes sich zu begnügen, als mit der Cholera von Aufständischen, deren genaue Motivation immer unklarer wird.
Das Gespräch mit dem Experten über die Al-Qaida-nahe Terrororganisation Al-Nursa. Wie der Irak seine Vergangenheit aufarbeitet. Und blind durch Zürich.
Da bin ich häufig einfach vorsichtig und probiere Geduld haben, bis es wirklich ruhig ist, als ich es einschätzen kann.
Vom Hindernislauf des blinden Alltags. Paolo Gabriele, der päpstliche Kammerdiener, war von Anfang an geständig. Das Urteil fiel mit 18 Monaten Gefängnis halb so hoch aus, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Ich habe deshalb unseren Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis in Rom gefragt, warum hat der Vatikan einen solch aufwendigen Prozess in einem solch klaren Fall geführt?
Dem Vatikan ging es in erster Linie darum, zu zeigen, dass er fähig ist, einen fairen Prozess zu führen, dass er also nicht einen Mann aburteilt, quasi hinter den dicken Mauern des Vatikans versteckt, sondern dass er einen öffentlichen Prozess führt, der nach allen Regeln der Kunst geführt wird. Er hat dafür auch honorige Richter und Anwälte aus dem italienischen Staatswesen eingeladen, hier teilzunehmen, eben damit es ja nie heißt, der Vatikan, der führt einen Schauprozess gegen einen einfachen Mann.
War das der Grund, warum Gabriele vor ein weltliches und nicht ein kirchliches Gericht gestellt wurde?
Das war von Anfang an nicht so ganz klar. Man hat darüber beraten auch. Man hat schlussendlich gesagt, es müsse ein weltliches Gericht sein, weil es sich um einen einfachen Diebstahl gehandelt hat. Gabriele also hat einfach ein paar wichtige Dokumente des Papstes gestohlen, so das Gericht. Ich denke, das ist der politische Teil am Ganzen, weil wenn es ein kirchliches Gericht gewesen wäre, dann wäre der Klerus zum Zuge gekommen, der Gabriele hätte aburteilen müssen. Und das hätte in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen den Geruch eines Schauprozesses gehabt. Da ging es darum, das absolut zu verhindern.
Das Urteil fiel halb so hoch aus, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, und Gabriele wird vom Papst auch begnadigt werden. War der Schaden der WatiLeaks also nicht so groß?
Ich denke, er war, als die Meldungen publik wurden, war er doch sehr groß, weil er zeigte das Bild eines Vatikans, der in sich heftigst zerstritten ist, dass sich hier Kardinäle gegenseitig bekriegen und dass der Kopf des Ganzen, also der Papst, mehr oder weniger absent ist, dass er hier nicht eingreift, dass er die Kardinäle tun und walten lässt. Das ist sicher der Schaden. Allerdings die Öffentlichkeit, die hat das heute mehr oder weniger vergessen. Ich denke, wenn es um die Würdigung des Pontifikats von Papst Benedikt XVI. Geht, dann wird man wieder darauf zurückkommen und wahrscheinlich feststellen, dieser Papst war ein geistlicher Papst, einer, der kluge christliche Schriften abfasst, aber er war nicht ein so guter Papst, wenn es um die weltliche Führung dieses Gebildes geht.
Und die Diskussion, ob Gabriel ein Einzeltäter war oder nicht, was ist davon geblieben?
Da ist nichts geblieben, man weiß es schlichtweg nicht. Es war auch nicht die Aufgabe des Gerichtes, dies herauszufinden. Das Gericht musste nur feststellen, hat Gabriele den Diebstahl begangen? Wenn ja, welches Strafurteil muss er vergegenwärtigen? Aber Gabriele hat während des Prozesses einmal mehr gesagt, er sei von 7 Leuten mit angestiftet worden, diese Informationen nach außen weiterzuleiten. Er hat die Namen von 2 Kardinälen genannt, sodass man davon ausgehen muss, er war sicher nicht alleine, er hatte Anstoß von außen, aber eben de jure hat das jetzt nicht interessiert.
Aus Rom Massimo Agostinis. Am vergangenen Mittwoch sind im syrischen Aleppo 3 schwere Bomben explodiert und haben über 30 Tote und 200 Verwundete gefordert. Eine islamistische Gruppierung namens Al-Nursa hat die Verantwortung dafür übernommen. Die Lage in Syrien wird immer unübersichtlicher. Ich habe den Islamwissenschaftler und Nahostexperten Michael Lüders gefragt, was weiß man über Al-Nursa?
Man weiß über diese Gruppierung im Grunde genommen sehr wenig. Sie wird im salafistischen Umfeld, also dem extrem konservativ-orthodoxen Islam, zugerechnet und sie ist eine gewalttätige Gruppe, die Kontakte zu Al-Qaida haben soll. Wesentlich mehr wissen wir darüber nicht, das liegt in der Natur der Sache, denn im syrischen Bürgerkrieg haben sich mittlerweile Gruppen eingerichtet mit obskurer Herkunft, aber dem Willen und der Entschlossenheit, in Syrien ein Kalifat zu errichten und neue islamistische Verhältnisse zu schaffen. Befördert wird solche Radikalität auch dadurch, dass Kämpfer aus dem Irak in Richtung Syrien sich aufgemacht haben und eine wesentliche Rolle spielen in den Reihen der Opposition, die längst nicht mehr nur besteht oder nur noch zu einem geringen Teil von Aufständischen, die ihre Heimat zu verteidigen versuchen gegen die Übergriffe der Regierung, sondern die eine klare islamistische Agenda haben und vielfach aus dem Ausland stammen.
Was für Kämpfer aus dem Irak sind denn das?
Wir haben im Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein ein Machtvakuum erlebt im Jahr 2003 folgende. Und dieses Machtvakuum haben radikale sunnitische und schiitische Kämpfer gefüllt, die den Traum hatten, im Irak nicht eine demokratische Regierung an der Macht zu wissen, sondern eben ein Kalifat. Und diese Kämpfer, die im Irak immer weniger gelitten sind, weil die irakische Bevölkerung die Selbstzerstörung der eigenen Gesellschaft überdrüssig ist, haben sich zu Hunderten aufgemacht über die syrische Grenze und sind sehr ernstzunehmende Kämpfer, die zunächst von den eigentlichen syrischen Rebellen auch dankbar in ihren Reihen aufgenommen worden sind, weil sie über Kampferfahrung verfügen, weil sie wissen, wie man Bomben baut, wie man Anschläge verübt, wie man mit einem Gewehr umgeht. Das wissen die Hobbykämpfer in Syrien vielfach nicht. Mittlerweile aber hat sich diese Infiltration von außen und die Präsenz von radikalen Islamisten zu einem großen Problem der Aufstandsbewegung in Syrien insgesamt entwickelt, denn immer mehr Syrer, die unentschlossen sind, auf welche Seite sie sich stellen sollen, neigen eher dazu, mit der Pest des eigenen Regimes sich zu begnügen, als mit der Cholera von Aufständischen, deren genaue Motivation immer unklarer wird.
Das heißt also, gewissermaßen spielt diese Gruppierung Al-Nursa Assad in die Hände. Er kann das immer wieder als Argument gebrauchen und hat das auch gemacht?
In der Tat, ganz genau so ist es. Und nicht nur spielt es der Regierung in die Hände, auch gemäßigte Syrer, die vielleicht mit dem Gedanken sympathieren, Bashar al-Assad zu stürzen, aber nicht ihr Land zerstört sehen wollen, fühlen sich natürlich abgestoßen von solcher Gewalt. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum wir in den letzten Wochen kaum noch Überläufer zu verzeichnen haben, die aus den Reihen der syrischen Armee übergelaufen sind auf die Aufständischen. Die Aufständischen müssen also aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannen. Wenn sie zu viele radikale Islamisten und Al-Qaida-Kämpfer in ihren Reihen aufnehmen, dann verlieren sie den Rückhalt derer, die sie befreien wollen. Und gleichzeitig werden sie an die Wand gedrängt von den radikalen Kämpfern, die natürlich von ihrer Erfahrenheit profitieren. Aus deren Sicht, aus Sicht der Radikalen, aus Sicht der Salafisten, aus Sicht der Al-Qaida-Kämpfer, sind ja die bodenständigen Aufständischen, die diesen Aufstand begonnen haben, bestenfalls nützliche Idioten, wenn ich so sagen darf. Diese radikalen Islamisten, sie verfolgen ihre eigene Agenda, zumal sie wissen, dass der Westen nicht die Absicht hat, in Syrien militärisch zu intervenieren. Das macht Syrien ideal als eine künftige Basis für radikale islamistische Gruppen.
Sie haben jetzt mehrmals Al-Qaida erwähnt. Wer steht eigentlich hinter Al-Nursa? Wer finanziert diese Gruppierung? Sind das ähnliche Kreise, die seinerzeit Al-Qaida aus Saudi-Arabien finanziert haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die allerdings schwer zu beantworten ist. Wir wissen schlichtweg zu wenig über diese spezielle Gruppe. Im Zweifel sind es einige Kämpfer, vielleicht gerade mal ein Dutzend, die über Einnahmen verfügen aus dem Bereich von Waffenschmuggel beispielsweise. Möglicherweise werden sie auch finanziert und unterstützt aus Saudi-Arabien oder Katar. Das alles wissen wir im Einzelnen nicht, wenn man ehrlich ist. Aber es ist ganz klar, dass von einem Bürgerkrieg wie diesem in Syrien immer diejenigen am meisten profitieren, die Geschäfte mit Kalaschnikow zu verbinden verstehen. Und dieses Szenario scheint sich in Syrien zu wiederholen.
Nun hat ja der arabische Frühling einerseits den Islamisten Auftrieb gegeben, aber nicht Al-Qaida. Wie ist das nun in Syrien?
Mein Eindruck ist, dass Al-Qaida auf Dauer sich in Syrien nicht wird verankern können. Syrien ist immer noch stabil, wenn man es vergleicht mit den Verhältnissen im Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein. Al-Qaida kann nur dort gedeihen, wo es einen vollständigen Zusammenbruch staatlicher Strukturen gibt, also beispielsweise in Somalia oder im Jemen, in Afghanistan oder in Teilen Pakistans. In Syrien wird es schwierig sein für Al-Qaida, Unterstützung in der einheimischen Bevölkerung zu finden. Insofern hat Al-Qaida nicht wirklich eine Zukunft, aber in den nächsten Monaten kann man durch die Anwendung von Gewalt sicherlich noch viel Unheil anrichten.
Nahostexperte Michael Lüders. Al-Qaida hat in Syrien keine Zukunft, auch weil die Terrororganisation in Irak gewütet hat und ein abschreckendes Beispiel für die Syrer ist. In Irak werden zunehmend Menschenrechtsverletzungen thematisiert, vor allem aus der Zeit von Saddam Hussein. Doch die Aufarbeitung ist oft eine Abrechnung, das Justizsystem funktioniert nur ungenügend. Pascal Krauthammer hat in Genf den irakischen Menschenrechtsminister getroffen.
Zeugenberichte über Erschießungen und Verstümmelungen, staatliche Dokumente mit Einsatzbefehlen, altes Film- und Fotomaterial zu den Giftgasangriffen in Halabscha, alles über die Gräueltaten des Saddam-Regimes wird derzeit gesammelt und ausgewertet. Der irakische Minister für Menschenrechte, Mohamed Soudani. Es gehe darum, sagt Minister Soudani, eine internationale Anerkennung dieser Menschenrechtsverletzungen unter Saddam Hussein zu erwirken. Auf diese Weise wolle die neue irakische Regierung verhindern, dass sich solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit wiederholen würden. Im Menschenrechtsrat in Genf macht sich der Irak jetzt stark für einen Gedenktag für die Opfer des Saddam-Regimes. Der Giftgasangriff auf die eigene kurdische Bevölkerung soll als Genozid anerkannt werden. Ein starkes Zeichen wäre die Die Taten des alten Regimes würden so international geächtet werden. Ganz grundsätzlich unterstützt auch das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte die Aufarbeitung der begangenen Verbrechen unter Saddam Hussein, wie die Repräsentantin Mona Roshmavi sagt.
The experience has shown that addressing the past in a comprehensive and a very good way actually paves the way for a good future. Because you cannot put the lid on what actually happened.
Die Aufarbeitung der Vergangenheit ebne den Weg für eine bessere Zukunft, so Rojmavi. Doch die Maßnahmen, die die irakische Regierung zur Geschichtsklärung trifft, beobachtet das Hochkommissariat für Menschenrechte äußerst kritisch.
What happened in Iraq until now is that there are some measures that have been taken. A lot of them are not straightforward. The trials that took place, there are a lot of problems with those trials.
Es gebe viele Probleme, insbesondere bei den Gerichtsverfahren. Rojmavi drückt sich diplomatisch aus. Für die sunnitische Minderheit verkommt die Justiz nämlich zunehmend zum Vehikel einer schiitisch-kurdischen Mehrheit, die Rache an den einzigen Herrschern nimmt. Die Justiz sei nicht unabhängig, sagen sie. Auch Amnesty International stellt dem irakischen Justizsystem ein schlechtes Zeugnis aus. Viele Verfahren hielten den internationalen Standards nicht stand. Der irakische Minister für Menschenrechte anerkennt die Probleme, führt diese aber auf den schwierigen Transformationsprozess zurück. Der Übergang von einem diktatorischen in ein demokratisches System sei nicht einfach, argumentiert der Minister der Regierung Nouri el-Maliki. Hinzu kämen die unzähligen Terrorakte, die destabilisierend wirkten. Auch den massiven Anstieg an Todesstrafen, Menschenrechtsbeobachter sprechen von Massenhinrichtungen, erklärt Minister Sudani mit dem Kampf gegen den Terrorismus. Die irakische Regierung wolle eigentlich ein Moratorium für Todesstrafen, doch der Terrorismus mache diese Pläne derzeit unmöglich. Diese Argumentation kennt das UNO-Hochkommissariat. Mona Rojmavi weiß um die Schwierigkeiten und doch die grundlegende Menschenrechte wie faire Verfahren will sie möglichst bald umgesetzt wissen.
I think one has to be patient, but the file is really important to tackle and to tackle now.
Man sei geduldig mit den Irakern, die irakische Regierung müsse sich des Themas der aktuellen Menschenrechtsverletzungen aber annehmen, hier und jetzt. Ohne garantierte faire Verfahren könne der Irak nicht auf die Unterstützung des Hochkommissariats für Menschenrechte bauen.
Morgen wählt Venezuela und Hugo Chavez möchte erneut Präsident werden. Doch seine Bilanz ist dürftig, selbst die Sozialpolitik, für die er Milliarden investierte, hat wenig bewirkt.
Chavez volvió a la idea del Estado paternalista, a la idea del Estado clientelar.
Chavez betreibe eine Klientelpolitik, er verteile Almosen, ohne die Ursachen der Armut zu bekämpfen, sagt der Soziologe Tulio Hernandez. Venezuela nach 14 Jahren Chavez, morgen Sonntag im International um 18.30 Uhr auf DRS1. Da steht er wieder mitten auf dem Trottoir, der große Lieferwagen der Post. Und dort hat es eine neue Baustelle. Über Nacht haben Arbeiter ein großes Loch aufgerissen. Für Blinde sind das gefährliche Fallen. Raphael von Matt hat eine blinde Frau in Zürich begleitet. Eine Frau, die erst mit 40 ihr Augenlicht komplett verloren hat.
Im Büro von Helen Zimmermann fällt als erstes ein Foto auf. Es ist ein Foto eines Appenzellerhundes. Es steht auf dem Kopf. Helen Zimmermann sieht das nicht. Sie ist blind. Der Hund auf dem Bild ist ihr langjähriger Blindenhund, vor einem Jahr gestorben. Die blinde Frau ist Mitte 50, mittelgroß, braune Haare. Schon als Kind sah sie schlecht. Mit den Jahren wurde es immer schlimmer. Mit 40 kam der endgültige Befund der Ärzte.
Ich habe immer Probleme eigentlich mit Sehen, aber man hat das lange irgendwie gar nicht so realisiert. Und da hat man vom Medizinischen her alles probiert, über Jahre raus mit Operationen, Augenspritzen und so, bis dann halt einfach, ja, 98 nichts mehr anders gegeben hat, das zu akzeptieren, so gut wie es möglich ist, was man jetzt halt einfach medizinisch nicht mehr machen kann.
Es war ein harter Schlag. Sie erlebte die schwierigste Zeit ihres Lebens.
Ich bin dann ein Jahr bin ich quasi daheim gsi und ich hatte noch keinen blinden Hund. Und ich bin nicht mehr raus, einfach nur da, wenn mich jemand rausgeholt hat. Aber meine Freunde waren alle noch am Arbeiten und hatten halt auch nicht rund um die Uhr Zeit gehabt, auch wenn ich Zeit hatte.
Doch die ehemalige Primarlehrerin rappelte sich wieder auf. Fasste neuen Mut. Sie schrieb sich an der Universität ein, studierte Sonderpädagogik, schloss das Studium erfolgreich ab. Darauf ist Helen Zimmermann stolz. Als sie danach eine Stelle suchte, wäre sie jedoch fast verzweifelt.
Ich hätte mir nicht trauen lassen, dass es so schwierig war, einen Arbeitsplatz zu finden. Und von dort her bin ich wirklich froh, dass ich ja, da die Teilzeitstelle habe im Blindenbund.
Fahles Nachmittagslicht fällt durch die dünnen Vorhänge in ihr Büro. 3 Tage die Woche arbeitet sie beim Blindenbund, einer Selbsthilfeorganisation für Blinde und Sehbehinderte. Ohne Computer könnte sie ihre Arbeit nicht erledigen, sagt sie. Der Computer liest ihr nämlich alles vor. Auch ins Internet kann sie. Doch es klappt nicht immer. Die Fahrplanabfrage bei der SBB gelingt gerade nicht.
Jetzt muss ich mit dem Tabulator weiter. Jetzt bin ich irgendwie verirrt.
Helen Zimmermann muss es noch ein paar Mal versuchen, bis es geht. Solche Hürden gäbe es täglich zu überwinden, sagt sie seufzend.
Ja, der ganze Alltag ist ein Hindernis.
Manchmal kommt sie an ihre Grenzen.
Und da gibt es halt eine Phase, wo man sicher auch Fragen, das Ganze mit dem Erblindungsprozess kennen zum Verarbeiten. Ja, lohnt sich der Kampf. Und
diesen Satz macht sie nicht fertig. Es wird ganz still im Raum. Ich spüre, welche Kraft es braucht, um weiterzumachen. Abend ist es geworden. Zeit für einen Spaziergang mit Blindenhund Lasko.
Ciao, Regula, schönes Wochenende.
Lasko schnuppert an einem Mäuerchen. Er führt die Frau eine Quartierstraße hinauf. Frische Luft, Platz zwischen den Häusern, Bäume in den Vorgärten. Plötzlich bleibt der Hund stehen.
Jetzt haben wir da, glaube ich, ein Hindernis, dass der Hund da. Aha. Kann das darf sein? Eben, der Hund hat angehalten, habe ich gemerkt, dass er ein Hindernis zeigt. Er hat das jetzt wirklich eigentlich sehr gut gemeistert.
Helen Zimmermann geht um den knallroten TÜV herum und schreitet weiter neben dem Appenzeller Hund her. Wir kommen zur Tramhaltestelle.
Und da finde ich es eine extreme Herausforderung, gerade wenn laute Fahrzeuge durchgehen, um herauszufinden, kommt jetzt ein Tram oder kommt kein Tram. Da bin ich häufig einfach vorsichtig und warte, probiere Geduld zu haben, bis es wirklich ruhig ist, als ich es einschätzen kann.
Dann überqueren wir die Straße. Das Tram kommt. Es ist ein Niederflurtram. Für Helen Zimmermann einfacher einzusteigen. Drinnen atmet sie durch. Sie fährt gern Tram.
Was ich noch spannend finde, so im Tramfahren, einfach so ein den Leuten zuhören, was sie so für Gedanken haben, oder im Hotel, was da alles abmachen tun.
Zuhören und riechen.
Jetzt ist, glaube ich, jemand mit Blumen in der Kuhn geschmackt.
Nach einer Viertelstunde Fahrt steigt Helen Zimmermann aus. Im kleinen Stadtpark kann Lasko endlich frei laufen. Er tollt herum, kommt dann aber bald zu ihr zurück.
Ja, da ist er ja. Da ist er ja.
Die Reportage von Raphael von Matt. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Georg Aufdermauer, für die Technik Martin Johann. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.